Wir sind darauf gekommen, auch in der 39. Sitzung, wo wir gesagt haben, es gibt ja gewisse neue Regelungen jetzt auch im IFRS 3, aber es gibt bedingte Anschaffungskosten in vielen anderen Fällen, nicht nur in Business Combinations. Und die Frage war hier, gibt es hier möglicherweise Probleme in der Praxis, in diesen anderen Fällen, derer sich das RIC in der einen oder anderen Art, entweder selbst oder durch Weiterverweisung ans IFRIC annehmen kann. Und da würde ich den Herrn Kleinmanns bitten, der die Papiere vorbereitet hat, uns in das Thema einzuführen.
Ich würde Sie bitten, vielleicht in der Sitzungsunterlage 051 auf die Seite 3 zu gehen, weil von da würde ich starten mit der Randziffer Nummer 7. Da sind nämlich die einzelnen Arbeitsschritte, die ich quasi durchlaufen habe, nochmal aufgezeigt, dass ich zunächst den Begriff der bedingten Gegenleistung einfach quasi aus IFRS 3 übernommen habe. Das ist die Grundlage für alle weiteren Überlegungen. In dem nächsten Schritt, das ist ab Textziffer 9, immer noch auf der Seite 3, das waren Beispiele für Anschaffungsvorgänge, die mit bedingten Gegenleistungsvereinbarungen abgeschlossen werden, außerhalb von IFRS 3. Und da habe ich mich bewegt in das Schrifttum, das ich zu dieser Frage sozusagen habe einsehen können und teilweise auch bei Unternehmen angefragt, ob das übliche Praxis ist, dass solche Contingent Considerations vereinbart werden außerhalb von IFRS 3. Die einzelnen Beispiele möchte ich gar nicht aufzeigen, die sind in der Textziffer 10 aufgeführt. Im Ergebnis bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass man davon ausgehen kann, dass solche Vereinbarungen auch außerhalb von IFRS 3 eine nicht nur unerhebliche Rolle spielen. Das heißt, die gibt es, die sind zwar sicherlich nicht sehr häufig, aber man wird sie in der Praxis antreffen. Und das wäre vielleicht auch die erste These oder den ersten Diskussionspunkt, wo ich vielleicht von Ihnen das Feedback erbitten würde, ob Sie da ergänzende Anmerkungen haben oder gegebenenfalls Fragen.
Also eine Anmerkung von meiner Seite aus. Wenn wir uns die Beispiele mal ansehen, dann sind das ja insbesondere Patente, Rechte, Lizenzen, Vertriebslizenzen, also immaterielle Vermögenswerte, die oftmals, gerade bei Lizenzen natürlich, da macht es Sinn, das über Bedingungen zu machen, um eben halt Käufer und Verkäufer an den Erfolgen zu beteiligen. Leasingraten habe ich mir herangeschrieben, das ist kein Thema, weil das ist im 17 geregelt, bedingte Leasingraten. Ich glaube, damit müssen wir uns, glaube ich, weniger beschäftigen, zum Glück, weil es da geregelt wird. Meilenstein bei Entwicklung ist auch immateriell und gut, Grundstück ist materielles, also eher 16. Also eigentlich bewegen wir uns in Fällen 16, 18 und im Vorfeld hatten Sie auch nochmal gebracht, Erwerb von assoziierten Unternehmen. Das sind so die Punkte. Einen weiteren Punkt, ich finde die Definition in Textziffer 8 vom IFRS 3 für bedingte Gegenleistung sehr wichtig, weil wir uns, wenn wir das Thema auf die Agenda nehmen, in welcher Art und Weise auch immer, glaube ich, einen relativ eng abgegrenzten Scope brauchen. Bin deswegen darauf gekommen, und ich finde diesen Scope sehr gut, der da im Textziffer 8 über den IFRS 3 kommt, denn in Textziffer 10, erster Abschnitt, da sagen sie, ja, es gibt auch so Themen wie zeitlich gestreckter Erwerb von nichtbeherrschenden Anteilen und bla bla bla, und dann gibt es immer Success Fees an die Bankberater. Das wäre so ein Thema, was zum Beispiel nicht in die Definition fällt, weil das eine Zahlung ist, die nicht an den Verkäufer erfolgt, sondern an irgendwelche Dritten. Wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht verzetteln, wenn wir das Ding. Ich glaube, wir sollten von der Definition, was eine bedingte Gegenleistung ist, auf analog, wenn wir es dann machen, auf den Dreier gehen, der eben halt eine Zahlung an die ehemaligen Eigentümer bestimmt, wenn bestimmte Ereignisse eintreten und so weiter. Ja, also, dass man das versucht, so ein bisschen da zusammenzufassen, sonst verzetteln wir uns nachher. Ich habe Käufer, Verkäufer, erwerbe etwas und habe bedingte Zahlungen, die abhängen von dem Antritt bestimmter Bedingungen, die dann vom Käufer zu zahlen sind oder eben halt vom Verkäufer zurück. Das war es ein bisschen einengen. Das war's.
Ich hätte noch eine Verständnisfrage, und zwar, man muss ja unterscheiden bei diesen Bedingungen, ob zunächst mal ein vorläufiger Kaufpreis vereinbart worden ist, der dann hinterher aus rein technischen Gründen erst endgültig später festgestellt werden kann, weil zum Beispiel dann erst ein geprüfter Jahresabschluss vorliegt, oder ob es sich um so etwas handelt wie Earn-out-Regelungen, das heißt, ich verkaufe jetzt mein Unternehmen für einen Preis von X, falls das sich aber in der Zukunft erfolgreich entwickelt, bekomme ich noch irgendwas dazu oder ich verkaufe jetzt 20% und kann dann später, wenn sich es entwickelt, noch weitere 10% abgeben. Also wie sehen wir diese Bedingungen? Ist das sind das auch die technischen Bedingungen, dass eben eine endgültige Preisfestlegung bei Unternehmensverkäufen oder Anteilsverkäufen zum Beispiel erst nach einem bestimmten Zeitraum vorliegen kann? Oder sind es nur solche Bedingungen, die an künftige Erfolge oder Ähnliches geknüpft sind?
Also ich habe diese Frage bewusst nicht angesprochen und offen gelassen. Und vor dem Hintergrund sind natürlich alle Fallgestaltungen zunächst einmal in die Diskussion eingeschlossen. Das heißt, einer Festlegung eines Preises, der erstmal fest zu zahlen ist und es kommt dann gegebenenfalls noch eine Scheibe oben drauf oder es gibt einen Abschlag oder dass Sie einen völlig flexibel gestalteten Kaufpreis haben. Auch die Möglichkeit gibt es ja in Out-Regelungen. Das habe ich bewusst noch nicht angesprochen, aber klar, wenn man in diesem Projekt weiter voranschreitet, müsste man dazu natürlich auch eine Aussage treffen, ob man das in irgendeiner Form eingrenzen möchte.
Ja, auf ersten Anhieb würde ich mal sagen, nach der Definition ist ein Continuing Consideration dann, ob ich das Earnout nenne oder ist
auch
egal.
Ich zahle im Augenblick auch daran, ob ich jetzt voll flexibel oder voll variabel bin oder einen fixen Bestandteil plus variabel habe. Die Variabelscheibe müsste von den Accounting-Grundsätzen her immer gleich sein. Und ob ich sie auf die 100%-Basis oder auf nur den Schnaps obendrauf beziehe, insofern würde ich auch eher dafür plädieren, es komplett zu nehmen. Ich stimme mit Herrn Flatt völlig überein. Das war genau die Assoziation, die ich bei den Success Fees auch hatte. Also ganz wichtig, an wen wird gezahlt, haben wir nach dem jetzigen Standardjahr bei IFRS 3 oder nach dem alten das auch. Ich finde es vom Grundsatz her auch richtig zu sagen, da gibt es irgendwo eine Definition im 3 Revised, an die hängen wir uns an. Das Problem, was ich nun nachher sehe, ist, und da müssen wir überlegen, wie wir über IS 8 und die Hierarchie vorgehen, wenn wir im 16er drin sind oder wenn wir auch im 38er sind, fangen wir mit dem 16er an, dann kommen wir relativ schnell in nachträgliche Anschaffungskosten, die anders zu bilanzieren sind als die Contingent Considerations, die wir jetzt in 3 drin haben, wo wir bei einem Erwerb eines Assoziierten sagen würden, Equity-Methode ist entweder eine One-Line-Consolidation, wir biegen ab Richtung Konsolidierungsgrundsätze und nehmen den 3er rein, oder sagen, nee, Equity ist ein Bewertungsverfahren und kommen möglicherweise zu anderen Conclusions. Insofern, also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mit der Frage auseinandersetzen, gehen wir nur auf die Definition, sehr eng, würde ich persönlich einen Haken dran setzen, weil ich das für eine gute Definition halte, aber wir hätten keine Vorentscheidung getroffen, eben auch das Bewertungskonzept komplett anzuwenden. Und ich würde bei dem 38er insbesondere auch diese ganzen Forschungsgemeinschaften, die wir in allen möglichen Industrien finden, wo die Earnout-Klauseln drin sind, auch noch dazu nehmen. Also da sehe ich so die Anwendungsfälle. Ich kenne nachträgliche Anschaffungskosten, ich kenne irgendwo diejenigen Entwicklungsgesellschaften, wo man sich zusammenschließt und später am Gesamterfolg beteiligt wird, wenn irgendeine Marktzulassung etc. da ist. Die anderen Bereiche, die auch beispielhaft eingeführt worden sind, die tauchen hier und da mal in der Praxis auf, aber die habe ich jetzt nicht als die wesentlichen gesehen, wo Bedingungen dabei sind, also beispielsweise sukzessive Anteilserwerb, ohne jetzt in einen Kontrollnäher zu kommen, habe ich jetzt in der Praxis eigentlich noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein.
Also dann haben wir doch ein großes Thema, wenn wir es nicht eingrenzen und nach dem Motto, wir wollen erst einmal bestimmte wichtige Fälle abgrenzen und die untersuchen. Was mir noch einfällt, ist das, was fast immer bei einem Anteilsverkauf Auftritt ist ja ein sogenannter Escrow, dass man also bestimmte Representations and Warranties im Vertrag vereinbart und einen Teil des Kaufpreises erstmal auf ein Treuhandkonto überweist und dann schaut man nach dem Ablauf von 1 oder 2 Jahren, ob das da alles erfüllt ist und dann gibt es Abschläge oder gibt es dann den Rest Escrow ausgezahlt oder eben nur zum Teil. Das würde dann ja auch mit dazugehören, weil das sind ja auch bedingte Anschaffungskosten. Vielleicht sind es dann hinterher nachträgliche, ja, wenn man es dann weiß. Ja. Aber die Frage ist, was im Kaufzeitpunkt ist denn dann zu bilanzieren? Der volle Kaufpreis und davon ist ein Teil im Escrow und hinterher ändert sich dann was oder erstmal nur das, was ausbezahlt wäre? Würde ich dann auch als Thema in diesem Rahmen sehen.
Aber da würde ich jetzt mal auf ersten Anhang, das kann stimmen, da muss man sehen, was damit wirklich geregelt ist, wenn Sie das Stichwort Escrow bringen. Also ich kenne es ein bisschen aus der Praxis, dass das eigentlich nur eine Gewährleistung ist, dass zum Beispiel ein bestimmter Wert richtig ist und nicht fehlerhaft. Das finde ich ist schon eine andere Bedingung als zum Beispiel, nur weil Sie es genannt haben, auch Earnout, ja, basiert auf ganz anderen Features. Da wird nur gesagt, okay, das ist der Wert, der ist auch richtig gerechnet. Wenn wir zum Schluss kommen, dass der falsch war, im Sinne eines Error Correction, dann wird es aus dem Treuhandkonto, wie auch immer man das gestaltet, zur Korrektur verwendet vom Kaufpreis. Ich finde die Frage interessant, habe ich so nicht drüber nachgedacht. Ich sage nur, das ist ein bisschen anders als so eine Bedingung, wie sie bis jetzt genannt wurden.
Ja, ich frage das ja auch, weil ich nicht sicher bin, ob das dann wirklich auch noch dazu zählt.
Wenn es so ist, ja.
Es ist halt so ein Kontinuum. Escrow-Bedingungen werden gestellt, zum Beispiel um einen Wert im Nachhinein zu verifizieren, ob dann eben alle Forderungen so werthaltig sind, wie sie im Kaufzeitpunkt geschildert worden sind. Ja. Das ist ganz klarer Fall von Error Correction. Oder wenn dann hinterher ein Vorratsvermögensteil festgestellt wird, dass der nichts wert ist oder nicht da ist, dass das dann noch korrigiert wird zulasten des Kaufpreises. Während das andere ist dann, dass eben bestimmte künftige Entwicklungen eintreten müssen und dann gibt es erst einen Nachschlag auf den Kaufpreis. Und deshalb würde ich erstmal dafür plädieren, dass man wirklich das Problem sauber in Teilbereiche aufteilt und wir dann entscheiden, um welche wir uns zu kümmern haben.
Also wenn wir uns an die Definition von 8 halten, dann ist genau der Punkt der Successing, dann steht extra drin die künftigen Ereignisse. Also es ist nicht die Verifizierung eines Tatbestandes, der beim Verkaufszeitpunkt standard.
Okay. Dann oder andersrum, jetzt nur mal so, weil wir es angesprochen haben, würde ich eigentlich von der Tendenz sagen, das ist immer eine Korrektur von Kaufpreis und Anschaffungskosten, wenn so die Regelung auch ist. Ich wüsste sonst nicht, was sonst sein soll. Ja. Normalerweise, gerade die Amerikaner machen das doch immer mit Working Capital und dann sagen sie, Working Capital muss so und so groß sein, wenn es nicht ist, 1:1 Reduzierung, dann finde ich, ist doch die Bilanzierung ziemlich klar. Ne? Oder?
Interessant fand ich den Hinweis von Herrn Hein zum Thema oder vielleicht zur Abgrenzung zu den nachträglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Ich glaube, wir müssen da den Fall unterscheiden, der primär dann in beispielsweise IAS 16 geregelt ist, dass ich eben Maßnahmen später tätige zur Erweiterung oder Verbesserung des ursprünglich erworbenen Objekts, ganz klar dann natürlich als nachträgliche Herstellungskosten zu aktivieren, oder eben vielleicht eher in unserem Fall jetzt Aufwendungen, die nicht zwecks, sondern wegen einer wesentlichen Verbesserung eintreten, wobei die Verbesserung dann eben vielleicht dem erworbenen Objekt aus irgendwelchen Gründen immanent ist, beispielsweise Wertentwicklung von irgendwelchen Gegenständen. Ich glaube, da muss man zunächst mal differenzieren. Vielleicht kommt man trotzdem hinterher im Ergebnis zur selben Lösung.
Gut, gehen wir weiter durchs Papier.
Dann würde ich Sie bitten, auf die Seite 5 zu wechseln. Da ist die neue oder der nächste Arbeitsschritt der, dass ich mir die Regelung in den bestehenden IFRS angesehen habe. Und das Ergebnis kann man vielleicht verkürzt so ausdrücken, dass es ausdrückliche Regelungen zu Contingent Considerations in allen Standards außerhalb von IFRS 3 nicht gibt. Vielleicht mit der kleinen Einschränkung, dass man in IFRS 2 anteilsbasierte Vergütungen was findet, wobei der nicht besonders ausdrücklich auf die Anschaffung von Gütern oder Sachgegenständen abstellt. Das ist zwar im Scope natürlich, aber der Schwerpunkt der Regelung stellt auf Services ab. Aber vom Grundsatz her kann man, glaube ich, sagen, dass Contingent Considerations in den anderen IFRS außerhalb von IFRS 3 so gut wie nicht zu finden sind. Auch da haben Sie da Anmerkungen oder Fragen oder Hinweise? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich gleich weitergehen. Im nächsten Schritt, das heißt ab der Textziffer 16, habe ich mich dann mit der Frage beschäftigt, wie müsste man denn dann nach den derzeitigen IFRS einen solchen Erwerbsvorgang bilanzieren, wo der Erwerber eine solche bedingte Gegenleistungsverpflichtung eingegangen ist. Und das versuche ich vielleicht auch mal sehr komprimiert zunächst mal vorzustellen. Man würde nach meinem Verständnis in aller Regel in IAS 39 landen. Das heißt, man hat für ein Financial Instrument eine Financial Liability zu bilanzieren. Und unabhängig davon, ob diese Financial Liability ein eigenständiges Finanzinstrument ist, ob das ein abzuspaltendes Derivat ist oder sogar ein freistehendes Derivat, kommt man dann im Rahmen der Folgebewertung immer zu dem Ergebnis, dass die Anpassung dieser Verpflichtung aufgrund der zukünftig eintretenden Ereignisse oder der zu aktualisierenden Schätzung erfolgswirksam zu erfassen ist. Das heißt mit anderen Worten, es kommt nicht zu dem Fall, dass man die Anschaffungskosten für das erworbene, für den erworbenen Vermögenswert anpassen müsste. Alternativ stellt sich die Frage einer Anwendung nach IAS 37.
Dürfen wir da mal kurz innehalten? Weil das ist, glaube ich, jetzt erstmal ein erster wesentlicher Punkt, weil der 39er, wie Sie schon sagen, hier der Hauptanwendungsfall ist. Der 37er würde ja nur gelten, wenn ich nicht finanzielle Zahlungen noch leisten müsste. Also alle Zahlungen von Cash, Financial Assets und so weiter fallen unter den 39 und ich nehme an, dass das der weit überwiegende Teil ist. Es kann natürlich sein, dass ich auch teilweise noch Grundstück übertragen muss und so weiter, aber ich glaube, das ist der wesentliche Teil. Ich glaube, dass, also zunächst mal, dass man sagt, diese Fälle, wie Sie es dargestellt haben, fallen dann unter den 39, ja, die werden wohl im Regel Financial Liabilities sein. Ein kleiner Exkurs, den hatten Sie mal im 19 gemacht und haben gesagt, wie sieht es denn aus, wenn der Erwerber selbst die Zahlung beeinflussen kann, verweisen dann auf den 25 und sagen, auch dann ist es eine Financial Liability, da bin ich ein bisschen vorsichtig, das können wir uns nochmal ansehen, ich melde hier nur schon mal Protest an, ich glaube, wir sind hier eher im 32.19, denn wenn ich als Verpflichteter mich der Zahlung entziehen kann, das ist der 32.19, der nämlich sagt, nur wenn ich ein Unconditional Liability habe, der ich mich nicht entziehen kann, dann ist es eine. Und ich glaube, wenn ich mich entziehen kann, ist es keine. Der 25 behandelt andere Fälle. Da geht es um Bedingungen, die nicht beeinflusst werden können vom Verpflichteten. Also in den Fällen, wenn ich es beeinflussen kann, wäre es keine Liability. Das ist, glaube ich, aber ein Randthema. Ich stimme auch dem zu, dass man sagt, ja, der 32, 39 AG8 sagt mir dann halt, ich glaube, das ist der AG8 oder A8, AG8. Dann sind die Wertänderungen der Verbindlichkeit, die ich habe, als Aufwand oder Ertrag nach der Effective Interest Method zu bewerten. Interessant wäre natürlich nochmal die Frage, was machen wir, wenn man das Wahlrecht der Fair Value Option nimmt, dann ist nun mal nicht im AG8, aber lassen wir das mal als Exotenfall raus. Ich bin da bei Ihnen, aber ich glaube, wir kommen am Ende nochmal zu dem Punkt, das ist der Wesentliche, den sollten wir uns nochmal vor Augen führen. Möglicherweise kommen wir hier zu demselben Problem, wie wir es beim IFRIC hatten mit den Put of Minorities, wo wir im 39er, das ist die eine Seite, die eine Buchung, da sind wir uns alle einig, ja, das ist eine Liability. Die Frage ist aber, wo wird die Gegenbuchung? Und da kann man sagen, im 39 steht Aufwand und Ertrag, aber Sie haben es eben schon angeschnitten, man kann auch sagen, wenn ich 28er Erwerbe mache, das ist ein Anschaffungskostenprinzip, also sind diese Änderungen dann auch als Teil der Anschaffungskosten zu bilanzieren. Also von daher würde ich sagen, was wir hier als Zwischenschritt festhalten sollten, ist, der 39er sagt uns bitte den Aufwand und Ertrag, aber wir sind doch nicht so weit zu sagen, ja, das ist dann die Lösung.
Kann ich da nochmal eine ergänzende Idee beisteuern, eine weitere Differenzierungsmöglichkeit. Ich glaube, man muss unterscheiden, ob das Entstehen oder die Wertentwicklung dieser bedingten Kaufpreisverpflichtung korrespondiert mit dem Wert dessen, was ich erworben habe, oder ob sie an irgendwelche ganz anderen Parameter anknüpft, die da nichts mit zu tun haben. Komme ich mal zurück zu dem ersten Fall. Nehmen wir mal an, ich kaufe ein Grundstück zum Betrag 100 und ich habe im Kaufvertrag stehen, ich muss einen Betrag X nachzahlen, falls sich die Wertentwicklung des Grundstücks innerhalb des Folgejahres so gestaltet. Dann könnte man sich vielleicht auch überlegen, ob nicht diese Verpflichtung, zunächst mal diese Nachzahlungsverpflichtung, vielleicht noch gar nicht als entstanden anzusehen ist, weil sie Teil einer Art schwebenden Geschäfts ist. Nämlich für den Fall, dass bestimmte Umweltumstände eintreten, entsteht erst die Verpflichtung. Ich habe dann aber eben etwas Korrespondierendes auf der Aktivseite, nämlich die Werterhöhung des erworbenen Grundstücks. Da spricht, ich sag mal, aus dem Bauch raus zunächst mal vieles dafür, nicht durch die G&V zu buchen, sondern nachzuaktivieren. Hängt aber die bedingte Verpflichtung an ganz anderen Dingen. Der einfachste Fall sind Fremdwährungsverbindlichkeiten, wo ich nicht zwingend sagen kann, dass der Wert des mal gegen Dollarzahlung erworbenen Assets nun mit dem Dollarkurs weiter floatet. Da spricht einiges dafür zu sagen, dann trennen sich von vornherein das Schicksal von Asset und Liability und die Liability-Änderungen sind ergebniswirksam zu buchen.
Also diesen Überlegungen kann ich ökonomisch folgen. Nur habe ich versucht, hier mich sehr eng an den Ausführungen in den einzelnen Standards zu orientieren. Und da steht ja eigentlich sehr klar drin, dass wenn ich so ein Finanzinstrument vereinbart habe, dass ich als Konsequenz der Anpassung des Wertes diese Anpassung durch die GNV zu buchen habe.
Dem stimme ich zu für den Fall, dass ich nicht eine quasi Gegenleistung bekomme für diese Erhöhung oder Entstehung der Verpflichtung. Das wäre eben der Fall, dass eben die Verpflichtung nur dann zustande kommt, wenn der Wert des Assets aufgrund von Earn-out-Klauseln oder was immer da vereinbart ist, entsprechend steigt. Der Fall ist schlicht und einfach in IAS 39 überhaupt nicht gesehen worden, musste auch damals nicht gesehen werden, glaube ich.
Also ich will nochmal zur Information auch das direkt nochmal darauf hinweisen, dass genau dieser mögliche Inkonsistenz, will ich jetzt mal so sagen, aber die Frage ist, ob es wirklich eine Inkonsistenz ist, zwischen 39 und anderen Standards vom IFRIC ja auch schon behandelt worden ist. Da wurde nämlich auch die Frage gestellt, IAS 28 Erwerb Contingent Considerations, IFRIC im Juli 2009 auf der Agenda gehabt und hat gesagt, wird überarbeitet der 27, deswegen nehmen wir es nicht auf der Agenda, man hat aber in der Rejection Wording hat man gesagt, der IAS 28 ist ein Acquisition Cost Based Standard und Acquisition Costs sind zu aktivieren. Da war überwiegend die Meinung IFRIC, diese Änderungen der Contingent Considerations sind Teil der Anschaffungskosten. Das Problem, gerade hier mit den Nachträglichen, das sehe ich, also so tief ist man gar nicht gegangen in der Frage, sind das zusätzliche Kosten, um das bei einem assoziierten Unternehmen sowieso dann sehr wahrscheinlich nicht so wichtig. Und ich glaube, der Punkt, der eben nochmal gebracht worden ist, mit der Frage, Norbert, was du gebracht hast, ja, ist das gekoppelt an Wert und so weiter, ist dann nochmal eine Nuance der Frage, muss ich aktivieren oder nicht? Wir sollten nun mal zunächst festhalten, dass der 39, da stimmen wir alle zu, im AG 8 sagt, durch die GNV. Wir haben aber noch nicht die Aktivseite betrachtet, 16, 18, 28, ob die uns möglicherweise sagen, hier gibt es aber andere Regeln. Möglicherweise kommen wir am Ende dazu und sagen, es ist im Moment nicht eindeutig zu beantworten, weil die Standard sich da möglicherweise widersprechen.
Stimmt, dem kommt, also ich hatte es vorhin ja im Eingang schon mal angedeutet, hatte ja diesen Begriff auch der nachträglichen Anschaffungskosten gebracht, weil das derjenige Paragraph ist, der drinsteckt. Also ich sehe es durchaus so, dort wo ich im Historical Cost Accounting bin und in dem Beispiel das Grundstück sage, da war irgendwas inhärent, das konnte ich nur noch nicht greifen, das ist dann wieder die Frage, ist das eher ein Deferred Payment oder ist es wirklich ein Contingent? Es gibt auch da Graubereiche und wenn ich in den Historical Cost Base Accounting Standards bin, sehe ich durchaus Argumente dafür zu sagen, man korrigiert hier im Soll tatsächlich dort, wo man erworben hat. Das heißt, man ist eben nicht in der G&V, sondern ist in dem immateriellen oder dem materiellen Vermögenswert.
Ja. Ich habe eigentlich nur ein paar Sachen. Ich habe genau die gleiche Richtung gehabt von Norbert Breker, insbesondere hinsichtlich der Differenzierung auch, weil es einfach ökonomisch sinnvoll ist. Ist das im Grunde eine Wertsteigerung, die wirklich dem Asset zuzuordnen ist, oder ist das was ganz Allgemeines? Ich würde sogar weiter, oder nee, ich würde es enger ziehen eigentlich, nicht nur, wenn irgendwie die Marktlage sich verändert hat oder was, wenn es auf das Unternehmen bezogen ist und nicht auf das Asset allein, würde ich fast so eng sehen, dann eigentlich nicht. Es muss etwas sein, meine ich, um in diese Richtung zu kommen, was wirklich direkt mit dem Asset verbunden ist.
Das sehe ich, stimme ich zu, das muss mit dem Asset sein, denn wenn es mit dem Unternehmen oder dem Unternehmenswert verbunden sein sollte, kommen wir relativ schnell wieder in den Scope von IFRS 2 rein, auch wenn es die Acquisition of Goods ist. Da kommen wir nur dann nicht rein, wenn wir tatsächlich uns den einzelnen Vermögenswert und die Wertentwicklung des Vermögenswerts anschauen.
Da habe ich, vertrete ich vielleicht eine Minderheitenmeinung, aber ich glaube, also in den IFRS 2 Fällen ja. Ansonsten muss ich aber sagen, wenn ich das Anschaffungskostenprinzip sehe, dann fällt mir jetzt keine Regelung im 16, 18 oder wie auch immer ein, wo diese Bedingungen, also die Anschaffungskosten, die ich zahle, wo man sagt, die müssen aber mit dem Wert und den Wertschwankungen dann in der Contingent-Periode des erworbenen Assets korrespondieren. Also ich tue mich im Moment noch schwer zu sagen, nehmen wir an jetzt das Beispiel hier mit dem Grundstück, es ist an der Wertentwicklung des Grundstücks gebunden, dann sind es zusätzliche Anschaffungskosten. Wenn es aber gebunden ist an irgendetwas anderes, an einen Index, Inflationsindex, sonst was, dann sind es keine nachträglichen Anschaffungskosten. Da wäre ich vorsichtig, weil im Endeffekt Anschaffungskosten werden ja definiert als das, was der Erwerber dem Verkäufer zahlt. Und da interessiert es eigentlich nicht, woran es gebunden ist. Man könnte höchstens, das wäre noch eine Idee, sagen, wir trennen das Geschäft und sagen, es gibt hier zwei Geschäfte, wie im IFRS 3, wo er auch gewisse Zahlungen, sagt man, die werden geleistet für Erwerb der Kontrolle des Unternehmens und andere, die werden ja im IFRS 3 geregelt, das sind Geschäfte, die zwar zeitgleich, aber davon zu trennen sind. Das wäre dann vielleicht so ein...
Lass mich mal ein Extrembeispiel machen, wieso ich auf die Verknüpfung mit dem Asset komme. Wenn wir in dem Grundstücksfall bleiben und die Earnout-Klausel ist aber vom Goldpreis abhängig, dann hätte ich, also auf der einen Seite würde ich jetzt ausschließen aus IFRS 2 und sage, es hängt nicht vom gesamten Unternehmenswert ab, ist an der Stelle schon mal wichtig. Dann würde ich mich aber trotzdem fragen, bin ich in nachträglichen Anschaffungskosten drin, weil die Entwicklung des Goldpreises nur mit diesem Vermögenswert, den ich da erworben habe, so rein gar nichts zu tun hat. Ist nicht mit dem Gesamtunternehmen verbunden, aber ist irgendetwas Gesondertes. Da wäre ich wahrscheinlich sehr viel näher irgendwo in einer Option Richtung 39 gehend. Wenn ich jetzt allerdings feststelle, es gibt hier eine Beziehung zu dem Vermögenswert, Bodenrichtwerte, sonstige Grundstückspreise, irgendwelche weiteren Entwicklungen etc. etc., dann sehe ich eine Nähe zu dem Vermögenswert, den ich erworben habe und würde eher aus dem Scope von 39
rauskommen. Absolut, deswegen, Guido, so ganz habe ich dein Beispiel nicht verstanden, weil der Index ist nur der Trigger für die Zahlung, aber der ist eindeutig abhängig von der Wertsteigerung oder von dem Grundstück. Ja?
Man kann, Guido, vielleicht das Ganze sogar ein bisschen mit einem anderen Element von IAS 39 rechtfertigen. Ich denke an die bisherige Behandlung von eingebetteten Derivaten, wo ich ja so ein bisschen auch den Gedanken habe, ist das Derivat mit dem Host Contract irgendwo nah verwandt, Kündigungsrechte und so weiter, dann keine Trennung. Ist es aber ein ganz anderes, sozusagen wesensfremdes, spekulatives Element, wie das Beispiel Grundstückskauf gekoppelt an Goldpreisentwicklung, müssten wir es trennen. Und ich glaube, dann spricht auch einiges dafür, das in dem Grundstücksfall zu trennen.
Ja, so Pott ist sowas Ähnliches wie, es findet zwar alles zeitgleich statt, wie in IFRS 3, aber es sind eigentlich getrennte, hat einen anderen Zweck, vielleicht eine Art Spekulation oder so. Gut, aber ich würde sagen, vielleicht gehen wir jetzt nochmal kurz weiter durchs Papier. Ich habe so ein bisschen, wir müssen am Ende versuchen, das weitere Vorgehen zu klären. Wir müssen uns natürlich eins jetzt vor Augen halten, was wir hier besprechen, ist sehr allgemein, sag mal, ein Thema, das zumindest auf jeden Fall, so sehe ich es, nicht spezifisch für deutsche Unternehmen ist, was an die Grundfesten der Bilanzierung teilweise rütteln könnte. Wir reden hier über, finde ich interessant, also ich würde immer, ja, die Frage bei den Verbindlichkeiten, ist das ein eingebautes Derivat, müssen wir das abspalten und der abgespaltene Teil geht durch die G&V und der Rest nicht. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl, als wenn wir nicht unbedingt das Gremium sind, das da die Entscheidungen treffen könnte, aber gehen wir mal weiter im Papier vor.
Wenn ich davon ausgehe, dass zunächst einmal zu IAS 39 damit alles für den Moment gesagt ist, dann würde ich kurz auf IAS 37, das ist die Textziffer 23, auf der Seite 8 eingehen. Da ist für meine Begriffe zumindest augenfällig, dass, wenn man konstatieren kann, dass eine Financial Liability beim Erwerber vorliegt und eine Financial Asset bei dem Veräußerer, dass man dann in den Anwendungsbereich von IAS 37 nicht reinkommen würde. Sodass man als Zwischenfazit festhalten kann, vorwiegend würde man, was die Rechnungslegung anbetrifft, in IAS 39 landen. Und dann habe ich, jetzt bin ich bei der Textziffer 25 auf der Seite 9, von einigen Unternehmen so eine Art Feedback bekommen, wo sich das widerspiegelt, glaube ich, was Sie vorhin schon gesagt haben, dass wenn man IAS 39 anwendet und eine Anpassung des Vermögenswertes notwendig ist, den man erworben hat, weil es eine solche Contingent Consideration gibt, dann sträubt sich irgendwie einiges dagegen, dass man die Folgeanpassungen G&V wirksam erfasst, sondern es ist einfach die wirtschaftliche Logik da, dass man den Vermögenswert anpasst, was die Anschaffungskosten anbetrifft. Und das ist hier in den Textziffern 25 und 26 auch so ein bisschen widergespiegelt. Da wird teilweise auch damit argumentiert, dass man vom Rahmenkonzept ausgehend und vom allgemeinen Verständnis eines Vermögenswertes und der Anschaffungskosten für diesen Vermögenswert argumentiert, im Ergebnis vielleicht aber da landet, wie Sie es vorhin für IAS 39 ausgeführt haben. Die Textziffern 27 und 28, die sind, glaube ich, nicht so wichtig für den Moment. Das sind absolute Nebenaspekte. An der Stelle würde ich vielleicht noch mal kurz innehalten. Gibt es da, was bisher besprochen wurde, von Ihnen noch irgendwelche Hinweise oder Fragen gegebenenfalls?
Ja, Anmerkung. Ich glaube, dass wir vorhin gesagt haben, 39 ja, aber nicht in dieser Absolutheit oder Exklusivität. Das halte ich wichtig zum Festhalten. Das Zweite, wir sind im Anwendungsbereich von 37 und 39 zum Teil auch in Graubereichen drin. Also ich denke da beispielsweise an bestimmte Performance Obligations. Also ich baue ein Haus, das soll bestimmte Standards haben. Wenn die Standards nicht erfüllt sind, gibt es einen Cash-Ausgleich. Was ist denn das aus Sicht sowohl des Erwerbers als auch des Veräußerers? Also eine Performance Obligation an der Stelle. Kann man auf der einen Seite über eine Financial Guarantee und 39 lösen, kann man auf der anderen Seite aber auch über 37 lösen, weil es ist mit der Leistung dementsprechend verknüpft. Unterschiedliche Bilanzierungen. Auch da eines der großen Projekte in London, wo man nicht genau weiß, ob man in dem einen oder dem anderen drin ist. Also auch das eine zusätzliche Anmerkung, dass diese Abgrenzung zwischen 39 und 37 nicht ganz so trennscharf ist, wie Sie sie im Augenblick dargestellt haben, sondern es durchaus irgendwo diese Parallelität geben kann. Das sind eigentlich die beiden Anmerkungen, die ich zusätzlich machen wollte.
Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, dann würde ich die Überlegungen zur weiteren Vorgehensweise eröffnen. Ich glaube, das, was ich in Textziffer 29 zusammengefasst habe, das kann dann so nicht stehen bleiben, denn das würde eine ganz stringente Anwendung von IAS 39 erfordern und das ist ganz einfach mit der Realität nicht deckungsgleich. Sodass man überlegen könnte, das ist jetzt die Textziffer 30 auf Seite 11, dass zunächst nochmal weitere Untersuchungen vorgenommen werden, um zu spezifizieren, wo gibt es konkret solche Fragestellungen, wie bilanziert die Praxis dafür, wenn ich das überhaupt in irgendeiner Form rausbekommen kann, und dass man da das Thema vielleicht einengt und spezifiziert und dann möglicherweise an das IFRIC rantritt mit ganz spezifischen Vorschlägen, wo vielleicht Interpretationen oder AIP-Maßnahmen ergriffen werden, um die offenen, ungeklärten Fragen zu adressieren. Das wäre eine Vorgehensweise. Und die andere wäre eben die, dass das RIC selber aktiv werden könnte, wobei Herr Flatt hat es ja vorhin auch schon mal gesagt, das ist für das Ausmaß und die Bedeutung dieser Fragen vielleicht nicht die beste Option, weil eben die Adressierung dieser Fragen eher in London aufzuhängen ist. Aber ich kann die Sachen nur zur Diskussion stellen und würde natürlich gerne hören wollen, wie Sie das sehen.
Ich will mal den Start machen an der Stelle. Ich glaube nicht, dass wir als RIC eine eigenständige, gesonderte Interpretation zu dem Thema verabschieden können. Einfach, weil es in das Standard-Setting eingreift und andere Dinge. Und das ist etwas, wo der Rahmen das nicht hergibt. Nichts zu tun, halte ich auch für keine gute Option. Also um mal die beiden Extreme sozusagen aufzuführen. Ich glaube, was extrem hilfreich schon ist, weil das viel in der Praxis so gar nicht bekannt sein wird, ist, wo wir überall diese Earnout, Contingent, Consideration etc. haben und welche alternativen Bilanzierungsweisen im Augenblick bestehen. Allein das wäre es schon wert, es in irgendeiner Form zu Papier zu bringen und gegebenenfalls auch zu veröffentlichen. Das kann man parallel als ein IFRIC-Einreichungspapier nehmen. Ich fürchte, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre komme ich eher zu der Conclusion, dass IFRIC nicht mit Freudentanz auf das Thema draufspringen wird, sondern sagt, wir sind in der Abgrenzung 37, 39 seit Jahren nicht vorangekommen, wir haben diese anderen Projekte noch, wir können es im Augenblick auch nicht lösen, es ist entweder zu groß oder wird ans Board überwiesen, aber könnte gegebenenfalls zu dem kommen, wie das vorhin bei IFRS 5 in der anderen Agenda Decision diskutiert haben, zu sagen, es gibt hier zwei parallele Wege im Augenblick. Das ist dann wiederum nicht toll konzeptionell, weil wir eine Diversity haben. Nichtsdestotrotz gibt es einen dokumentierten Rahmen, wo man sagen kann, dieses Portfolio an verschiedenen Möglichkeiten besteht. Also könnte ein Papier an IFRIC gerichtet auf der einen Seite sein, wollt ihr euch des Themas annehmen? Oder die Formulierung könnte auch diejenige sein, ist das etwas, wo IFRIC auch sagen würde, diese unterschiedlichen Bewertungsoptionen bestehen im Augenblick?
Also ich glaube, ich bin da ein bisschen optimistischer vielleicht, dass das IFRIC das auf die Agenda nimmt. Natürlich muss man die Agenda-Kriterien erfüllen. Das heißt, wir müssen versuchen, das Thema so eng anzugrenzen, dass es IFRIC sagt, ja, vom Scope her passt das. Meine ersten Gedanken dazu nach der Diskussion, die wir gerade hatten, wir sollten tunlichst vermeiden, das Thema 39-37er Unterscheidung spielt hier, glaube ich, auch nicht die große Rolle, weil auch bei 37ern haben wir im Moment oder in Zukunft vielleicht sogar noch eher auch große Schwankungen. Es geht ja eher um die Frage, der Buchung auf der Gegenseite. Also vielleicht kann man sogar hingehen und sagen, gehen wir mal davon aus, es ist ein 39er, dass man diese Thema aus... ist ja in den meisten Fällen so. Also ich glaube, ein 37er-Fall, wo wir ein Non-Financial-Instrument als Consideration haben, der dürfte vernachlässigbar sein. Und der zweite Punkt wäre, dass wir uns konzentrieren auf Fälle 16er und 38er Fälle. Weil das sind die Beispiele, die Sie eben hatten. Ja? Das sind alles nur Auswirkungen von 16-38ern. Und dass wir dann vielleicht noch sagen, gut, hier gibt es folgende Möglichkeiten. Im 39er steht AG8, aber dann 16 und 38 hat Anschaffungskostenprinzip. Wir verweisen auch nochmal auf das, was das IFRIC hier zum 28 gesagt hat. Ein interessanter zusätzlicher Aspekt, den wir aufnehmen könnten, finde ich den wir hier diskutiert haben, mit der Frage Abhängigkeit der Bedingung Consideration oder sagen wir, Bezug zu dem gekauften Gegenstand. Haben wir hier möglicherweise ein eingebettetes Derivat? Norbert, du hast es, glaube ich, immer gemacht. Ne? Also das ist nochmal ein interessanter Aspekt, den man auch mit reinbringen könnte. Und ich kann mir vorstellen, was wir natürlich noch versuchen sollten, ist, dass wir angeben, dass hier Diversity in Practice vorliegt. Weil das wird natürlich das IFRIC sich die Frage stellen. Und wenn wir sagen, nee, gibt es keine, weil jeder bilanziert das als Anschaffungskosten, ich weiß nicht, ob es so ist, dann können wir es uns auch sparen. Ja? Also das sollten wir noch feststellen. Aber ich glaube, wenn wir es so einbremsen, dann haben wir eine mehr als remote, sage ich mal, eine Chance, dass es klappt.
Ich wäre auch dafür, dass wir zu dem Thema einen Agenda-Vorschlag machen. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, ob der Adressat IFRIC wirklich der richtige ist oder nicht doch der IASB. Aber man könnte so ein Papier ja auch mit dem Rat abstimmen. Denn meine Idee ist im Moment so ein bisschen, wir haben mittlerweile ein Projekt des IASB zum Thema Fair Value Measurement, umfassend alle relevanten Bilanzposten abdeckend. Wir haben hier anscheinend zumindest einen Teilaspekt von Historical Cost Accounting identifiziert, bei dem so eine umfassende und konsistente Guidance noch fehlt. Man könnte also auch mit dem Ratschlag an den IASB herantreten, kümmere dich doch mal um diese übergreifende Frage, denn ich weiß auch nicht, ob man das mit dem Interpretationsrüstzeug alleine lösen kann oder ob man nicht hier wirklich eine klare, konkrete und konsistente Regelung neu schaffen müsste. Das wäre für mich aber am Ende auch mehr eine formale Unterscheidung, ob man an den einen oder den anderen herantritt oder vielleicht sogar an alle beide gleichzeitig.
Und wenn ich glaube einfach, beim IFRIC haben wir noch bessere Chancen, da sind die Regeln klar, wie man eine Eingabe macht. Ich glaube, der ESB hat im Moment wirklich ganz andere Sorgen. Aber ich stimme zu, ich finde, wir kommen um eine IFRIC-Eingabe gar nicht rum. Das finde ich ist auch richtig so nach den Grundsätzen. Ich würde es auch einschränken. Und genau wie Guido Flatt gesagt hat, sehe ich die Practice Diversity oder wie auch immer, müssen wir mal feststellen. Ja. Aber das muss man ja nicht zu aufwendig machen. Wir müssen ja nicht eine Befragung machen, sondern sie rufen verschiedene an, oder?
Ja? So würde ich das im Zweifel auch machen. Aber ich glaube, das ist auch die, aus meiner Sicht, wenn ich das sagen darf, die sinnvollste Lösung, weil das größte Problem, was ich bei der Recherche tatsächlich hatte, war, dass wenn ich mich an dem Wortlaut des IS 39 halte, muss ich es in die G&V buchen. Dass es die Möglichkeit gibt, aus der Sicht von IS 16, IS 38, das als Anschaffungskosten zu betrachten. Da muss man schon wirklich einen Schritt zurücktreten und das aus der Vogelperspektive betrachten, weil sonst sieht man die Möglichkeit gar nicht. Und dass das IFRIC im Rahmen einer Interpretation darauf hinweist, also ich würde das schon als einen deutlichen Fortschritt bezeichnen.
Wir sollten noch mal nachschauen. Ich habe jetzt nicht die volle Agenda-Decision vom Juli 2019, dem 28er. Da haben Sie ja gesagt, Anschaffungskostenprinzip nach 28 und na. Ich habe aber nicht den vollen Wortlaut. Nur noch mal zu sehen, warum die das nicht auf die Agenda genommen haben, ob sie möglicherweise sagen, der Board arbeitet gerade am 28 oder so. Weil wir natürlich hier auch noch mal einschätzen können, wie wahrscheinlich ist es, dass das IFRIC das auf die Agenda nimmt, weil das, was wir jetzt hier machen, ist ja sehr verwandt zu dem, was die damals bekommen haben. Wir gehen jetzt nur auf 16 und 38. Ne? Kann ja auch sein, dass IFRIC sagt, ja, sorry, das ist ja genau dasselbe wie im 28. Sagen, schreiben wir genau dasselbe zu, dann haben wir auch eine Antwort, aber dass wir da nochmal schauen, was da der Grund war. Ja gut, dann glaube ich, haben wir das so beschlossen. Dann würden wir für die nächste Sitzung vielleicht nochmal so eine Art, wenn wir wissen, Diversity in Practice, vielleicht von Ihnen, Herr Kleimanns, nochmal kurz so eine gewisse Eingrenzung. Was sind die, müssen auch nicht komplett ausgearbeitet sein, wenn Sie es schaffen, wäre natürlich auch schön, aber dass man einfach nur nochmal sieht, was machen wir genau, wie grenzen wir es ein. welche Paragraphen im 16 und 38 bringen wir, im 39, um einfach das Thema so einzugrenzen, dass es wahrscheinlich ist, dass das Befugnis nimmt. Gut, vielen Dank.